Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Futter fürs Gehirn. Wir sind wieder Laura Scherer und Eleonore Eisert. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vielen Leuten ein bisschen auf den Keks gehen wird, nämlich Regulatorik. Und zwar sprechen wir über zwei große Themen, die jetzt anstehen in der Verpackungsbranche und auch allgemein. Einmal die Packaging and Packaging Waste Regulation der EU und die Green Claims Directive. Und dann diskutieren wir auch noch ein sehr heiß umstrittenes Thema, nämlich die Tethered Caps, also die angemachten neuen HDPE-Deckel an den Flaschen. Aber ja, lass uns erstmal einsteigen mit allgemeinem Thema Gesetzgebung. Vielleicht kurz so zum Überblick, was haben wir für Gesetze in Deutschland? Erkläre ich mal ganz kurz und dann kannst du vielleicht uns erklären, Laura, wie solche Gesetze entstehen oder gemacht werden. Also aktuell in place sozusagen ist eine EU-Verpackungsregelung, die aber aktuell noch eine Directive ist. Und eine Directive, das bedeutet etwas, was zwar vorgegeben ist, aber von jedem Land selbst umgesetzt werden kann. Und jetzt kommt eben diese Packaging and Packaging Waste Regulation, was bedeutet, dass das ein EU-weit gleichwertiges, gleich zu implementierendes Gesetz werden wird. Aber wie gesagt, aktuell sind wir noch bei dieser Vorgängerversion und in Deutschland haben wir zudem das Verpackungsgesetz, das greift und ja, den Mindeststandard. Und an diesen Regeln muss sich der gesamte deutsche und dann natürlich auch europäische Markt entlang hangeln. Und da passiert jetzt einiges Spannendes. Aber vielleicht mal, Laura, zunächst noch zu der Entstehung solcher Gesetze.
Ganz genau. Und zwar möchte ich gerne einmal erklären, welche unterschiedlichen Instanzen und Hierarchieebenen wir bei der Entsorgungsgesetzgebung haben und Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung, weil wir hören in letzter Zeit sehr viel über die EU und welche neuen Gesetze und Richtlinien sie erlässt. Aber es gibt sogar noch eine Instanz, die höher geht. Und zwar ist das United Nations Environment Program, das quasi multilaterale Beschlüsse macht auf internationaler Ebene und zum Beispiel dadurch auch die grenzübergreifende Entsorgungsgesetzgebung regelt. Sehr bekannt ist da das Basel-Übereinkommen, das auch auf das United Nations Environment Program, also UNEP, zurückzuführen ist. Und dann darunter haben wir dann für uns deutsche Bürger gesehen, dann die EU, die dann letztendlich, wie du es gerade schon gesagt hast, ihre Richtlinien beschließen kann, die jedes Land selber in eigene nationale Gesetze überführen kann und dabei auch einen gewissen Freiraum hat. Oder aber auch diese Regulations, diese Gesetze, die jedes Land wirklich Wort für Wort so übernehmen muss, wie wir es auch neben Verpackungen zum Beispiel bei Batterien haben, mit dem Batteriegesetz, was wir es auch bekommen haben. Und dann geht es eben in die nationale Gesetzgebung, wo wir in Deutschland insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz haben. Und spannend hierbei, vielleicht kann ich da kurz ausholen, ist es, sich auch die Entwicklung dieses Gesetzes über die letzten Jahrzehnte einmal anzuschauen, weil wir hören auch teilweise an der Benennung dieses Gesetzes, was sich im Punkto Kreislaufwirtschaft alles getan hat. Weil als das erste Abfallgesetz verabschiedet wurde, da war im Titel noch ganz klar von einem Abfallgesetz die Rede. Und danach kam dann langsam auch die Änderung des Begriffs Kreislaufwirtschaft wurde eingeführt und das hat sich auch dann letztendlich in den Inhalten wiedergespiegelt, der Gesetze. Aber vielleicht können wir da auch an anderer Stelle noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also wir haben dann quasi die deutsche Gesetzgebung mit diesem Kreislaufwirtschaftsgesetz im Zentrum und dann noch ganz vielen anderen Gesetzen, die quasi für spezifische Stoffströme dann auch noch so drumherum gruppiert sind. Also das Kreislaufwirtschaftsgesetz bildet die Basis, bringt zum Beispiel auch die fünfstufige Abfallhierarchie mit nach Deutschland, die ja auch auf der europäischen Ebene gesetzt wurde und regelt so den Rahmen. Aber da hört es nicht auf, denn wir wissen alle, dass die Entsorgung auch sehr viel landes- und kommunale Sache ist. Das heißt, jedes Bundesland in Deutschland hat dann die Aufgabe, letztendlich sogenannte Abfallwirtschaftspläne zu erstellen, wo dann die Vorgaben nochmal länderspezifisch dann auch ausgelegt werden. Und last but not least haben wir die Ebene der Gemeinden und der Kommunen, die dann zum Beispiel die kommunale Entsorgung regeln. Und das ist auch der Grund, weshalb es in manchen Landkreisen eine gelbe Tonne gibt, wo man alle Kunststoffarten reintun kann und dann wiederum in anderen Städten einen gelben Sack, wo wirklich nur Verpackungsmaterialien rein dürfen oder aber auch ganz andere Systeme. Wir reden da dann teilweise von Hol versus Bring-System, nämlich die Landkreise, wo ihr dann selber euren Müll, eure Abfälle zum Wertstoffhof bringen müsst in einem Bring-System.
Ja, also so das vielfältig ist zum Beispiel hier so, ja, in München-Bogenhausen. So? Ja.
Okay, da hast du einen sehr guten Bezug dazu. Und also so vielschichtig ist die Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung. Und deshalb ist es auch gar nicht so einfach, da den Durchblick zu behalten. Also einerseits, weil man immer erstmal schauen muss, okay, auf welcher Ebene befinde ich mich hier gerade? Und andererseits, weil sich insbesondere in den letzten Jahren seit dem Circular Economy Action Plan der EU auch sehr, sehr viel, sehr schnell verändert hat.
Ja, das ist total spannend und vielleicht auch schon ein sehr guter Punkt so zum Einstieg. Wie du es jetzt gerade sehr gut erklärt hast, ist das ja alles stark fragmentiert und stark so auf Kleinstebene runtergebrochen, sodass eigentlich in jeder Stadt fast schon ein anderes Abfallwirtschaftssystem implementiert ist, was es natürlich andersrum wieder und total schwierig macht, neue Lösungen zu implementieren, weil man sich ja auf jede Stadt einzeln quasi einlassen muss. Und auch so das Thema, was wir das letzte Mal hatten mit kompostierbar und nicht kompostierbar, ist ja dann auch wieder abhängig vom jeweiligen System und den jeweiligen Anlagen jeder Stadt.
Ja, total. Vielleicht kleiner Funfact dazu. Ich hatte neulich in meinem anderen Podcast, dem CircuCast, einen Gast, Milene Volkmar, CEO von der Qsoft GmbH, die Software herstellt, unter anderem für die kommunalen Entsorgungsunternehmen. Und die haben natürlich auch zigtausend Anforderungen. Okay, tausend weiß ich jetzt nicht, aber jede Kommune hat da teilweise dann eben andere Prozesse und die müssen dann auch anders in der Software abgebildet werden. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig hier in Deutschland.
Ja, nicht nur in Deutschland. Und ich glaube tatsächlich aus persönlicher Überzeugung, dass diese starke Fragmentierung wirklich auch ein Problem darstellt. Ich habe eine Zeit lang bei einem Startup gearbeitet, das sich mit Reinigung von Flüssen beschäftigt, also das quasi in verschiedensten Ländern Flüsse von Müll und Kunststoffmüll befreien will. Und ich habe mich da in erster Linie auch mit dem Scouting von neuen Orten, also wo man quasi den Kunststoff entfernen und dann auch verwerten kann, beschäftigt. Und es ist einfach Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist. Es gibt auch in der EU manche Gemeinden oder Länder oder Städte, wo es überhaupt keine Verwertung gibt oder kaum. Mhm. Dann gibt es wieder welche, wo es sehr gute Verwertung gibt. Und das alles macht es einfach wahnsinnig schwierig, skalierbare Lösungen zu implementieren, weil das eine klappt halt vielleicht in der einen Stadt und dann klappt es aber in der Stadt daneben schon wieder nicht. Und das fand ich teilweise wahnsinnig frustrierend. Von daher habe ich diese Nachricht von der Packaging and Packaging Waste Regulation, die ja jetzt sehr stark auf gesamte EU-Ebene eingreift, als sehr positiv empfunden. Und vielleicht gebe ich da jetzt auch nochmal eine kleine Übersicht dazu und dann können wir das ein bisschen diskutieren. Also diese Packaging and Packaging Waste Regulation wird den EU-weiten Verpackungs-Waste-Markt sozusagen regulieren. Und zwar mit einigen strengen Regeln. Vor allem geht es da um die Ausweitung der Extended Producer Responsibility. Das ist ein Prinzip, auf dem die EU-Regulatorik fußt. Und dabei geht es eigentlich darum, dass der Hersteller in die Verantwortung gezogen wird. Das heißt, der Hersteller wird eigentlich zur Rechenschaft, finanziell quasi zur Rechenschaft dafür gezogen, für das, was er auf den Markt bringt. In Deutschland haben wir ja dafür die dualen Systeme. Das heißt, wenn ich jetzt morgen 100 PET-Flaschen in Umlauf bringen will, dann muss ich mich an ein duales System wenden, das dann quasi lizenzieren, also das bezahlen, dass das dann vom dualen System entsorgt wird. Und ja, das wird auf jeden Fall um einiges strenger werden. Und was ich ganz spannend finde, ich nenne jetzt mal beispielsweise drei interessante Maßnahmen aus dieser PPWR, weil alles wäre natürlich viel zu viel. Super spannend ist die neue Definition oder beziehungsweise diese Vorgabe, bis 2030 soll alles recyclingfähig sein. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, dass es für einen gewissen Anteil meines Produktes, also es sind anfangs 70%, einen existierenden Stoffstrom in der Verwertung geben muss. Das heißt, nicht nur das, also es muss quasi bewiesen werden, dass es gesammelt und sortiert wird, dass es diesen Stoffstrom gibt, dass es wirklich recycelbar ist und sogar, und das fand ich ganz spannend, dass es als hochqualitatives Rezyklat wieder in Umlauf gebracht werden kann.
Oh, okay.
Ja, also ganz schön eng gesteckt, diese Vorgabe.
Und ist das denn realistisch?
Ja, weiß ich. Also da kommen wir jetzt gleich dazu. Ich zeige dir erstmal, was ich heute noch mitgebracht habe. Und zwar hier ein sehr leckeres Produkt, das ich gerne mittags esse, und zwar Ravioli. Verpackt aber, und da wird es nämlich jetzt spannend, vermutlich in einem Multilayer, also in einem Verbund. Hm.
Ja, das hat man gerade auch schon so ein bisschen gehört. Wenn du nochmal da so ein bisschen raschelst, dann können wir aus unserem Podcast hier gleich noch so ein ASMR-Podcast machen, oh, so mit den ganzen Verpackungen, die wir hier mit anschleppen.
Ja, genau. Also es ist ein Tray mit einer Folie, die angeschweißt ist. Und ich vermute mal, ja, ein Verbund aus PE und PT und sonstigem. Und da ist es eben ganz klar so, wenn ich einen Verbund habe, dann kann ich ja diese Materialien nicht wirklich trennen im mechanischen Recycling. Das heißt, Verbunde würden auf jeden Fall wegfallen in dieser neuen Gesetzgebung. Und da habe ich natürlich jetzt nicht 70% recycelbares Material drin. Also wenn man keinen Verbund hat, dann kann man auf diese 70% Recyclingfähigkeit kommen. Aber wenn das Verbund ist, dann kommt man natürlich nicht auf die 70% Recyclingfähigkeit. So. Ja. Weil Verbunde, wie gesagt, durch mechanische Prozesse nicht gut recycelt werden können, weil, wie der Name schon sagt, sind die Stoffe da fest verbunden und können durch diese Prozesse im Normalfall nicht ordentlich aufgetrennt werden. Das heißt, ich habe keinen Monomaterialstoffstrom und kein verwertbares Rezyklat daraus. Und ja, was ich eben daran so interessant finde, ist, dass jetzt der Kampf darum losgeht, was jetzt als verwertbarer Stoffstrom definiert wird und was nicht. Das hat schon ganz wilde Blüten getrieben. Kann man jetzt natürlich keine Namen nennen, aber es gab schon den ein oder anderen Hersteller, der da versucht hat, sein Material mit Lobbyismus als Monomaterial durchgehen zu lassen und das auch erfolgreich. Und ja, und was da eben noch viel spannender ist bei dieser Recyclingfähigkeitsquote, ist, dass die sogar über die Jahre ansteigen wird, beziehungsweise gibt es dann 5 verschiedene Klassen, also A, B, C und D. Mhm. Und bei A muss man sogar 95% Recyclingfähigkeit nachweisen können.
Oh wow, und wie werden die Klassen unterschieden voneinander?
Einfach durch die Prozentzahl. Also es geht von 95, 90, 80, 70 und dann unter 70 ist eben ab 2030 nicht mehr erlaubt.
Ah, also quasi ähnlich wie bei den Plaketten, die man an den Autos hat.
Ja, genau.
Für die Abgase. Ah, okay.
Ja, und ich bin schon gespannt, wie das gehandelt werden soll, weil ja, allein durch Design for Recycling ist natürlich schon viel machbar in dem Bereich. Also das wird natürlich dann viel, viel mehr gepusht, weil ich muss ja quasi mein Produkt so entwickeln, dass es recycelbar ist. Ich bin ja gesetzlich dazu verpflichtet, was natürlich für uns als Designstudio mit Fokus auf Design for Recycling sehr vorteilhaft ist, wenn das Leute jetzt müssen. Aber ja, ich frage mich wirklich, ob das realistisch umsetzbar ist, vor allem ja, weil ja, wie du schon gesagt hast, es ist einfach so komplex mit den Stoffströmen. Es gibt so viel Fragmentierung. Wie schnell kann man das wirklich umstellen, frage ich mich.
Ja, und natürlich dann auch, also inwiefern ist der Produktschutz denn dann auch gewährleistet? Also kann man überhaupt alle Produkte in Monomaterial verpacken? Das würde mich interessieren, weil also gerade im Lebensmittelbereich, da haben wir ja wirklich sehr weit entwickelte Verpackungen, die dann auch gewisse Schutzfunktionen haben. Wir kommen auch in die Ära von den Smart-Verpackungen, habe ich mir sagen lassen, die dann eben auch wirklich rückmelden können. Zum Beispiel wurde die Kühlkette eingehalten und so weiter. Also ja, wie schätzt du das ein?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ja, das wird tatsächlich schwierig werden. Vor allem, ja, okay, theoretisch könnte ich wahrscheinlich vieles in Monomaterial packen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also es geht ja auch immer um die, wie du schon sagst, den Produktschutz und die Barrierefunktion von einer Verpackung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Ravioli hier meine Folie ersetzen will und den gleichen Produktschutz gewähren, dann muss ich wahrscheinlich eine viel dickere Materialstärke verwenden. Ah. Und dann ist halt wieder, da sind wir wieder bei den Rebound-Effekten, ob das dann wirklich so viel bringt. Oder man denkt halt wieder in die Richtung, wo wir letztes Mal waren und hinterfragt diese Haltbarkeiten halt wieder mal ein bisschen. Mhm. Dann könnte ich es natürlich auch wieder anders verpacken.
Ja, oder wir gehen nochmal zurück zu unserer ersten Folge, wo wir uns mit dem Thema Mehrweg auseinandergesetzt haben. Ist dann vielleicht alles irgendwann in Mehrweg verpackt?
Ja, das wird auch sehr stark gefördert nach der PPWR. Da habe ich übrigens noch was nachzureichen. Und zwar wurde ich eines Besseren belehrt, was das Thema McDonald's angeht. Es gibt schon McDonald's-Filialen mit Mehrweg, und zwar in Frankreich. Ich habe jemanden kennengelernt, der da die RFID-Tags für diese McDonald's-Verpackungen fertigt.
Genau, aber in Frankreich ist das auch nur umgesetzt worden, weil das auch durch den Gesetzgeber vorgeschrieben wurde.
Genau, da schließt sich wieder der Kreis. Aber gut, ja, zum Thema Mehrweg vielleicht noch. Auch da gibt es Ziele in der PPWR, und zwar 80% Reuse-Becher bis 2030, 10% Mehrweg in To-Go-Food und sogar 24% bis, ja, kam mir auch wenig vor. Also das sind jetzt, glaube ich, die 2030-Ziele und bis 2024 24%. Okay. Also Mehrweg ist natürlich auch hier ein Riesenthema in der PPWR. Und ja, sind wir mal sehr gespannt, wie sich das umsetzt. Vielleicht noch, bevor wir zum nächsten tollen Regulationsthema überspringen, noch zwei interessante Sachen aus der PPWR. Da bin ich auch gespannt, wie du das siehst. Mit deinem Hintergrund, und zwar den Mindestrezyklatanteil. Da geht es ja quasi jetzt darum, dass man pro Verpackung, also es betrifft in erster Linie Kunststoffverpackungen, einen gewissen Anteil an Rezyklaten einbringen muss. Auch da gibt es verschiedenste Zahlen und auch wieder so gestaffelt. Ich glaube, bis 2030 sind es, je nach Produkt, ja, ich weiß, die Zahlen ist gerade nicht mehr auswendig, aber vor allem bei PET natürlich relativ hoch und bei anderen Stoffen ein bisschen weniger. Aber da stellt sich ja die große Frage, ist es überhaupt realistisch, so viel Rezyklat herzukriegen, um diesen Mindestrezyklatanteil zu erfüllen? Was wäre da so dein Take dazu, aus so systemischer Sicht?
Ja, also wie sich das mit den Mengen und Verfügbarkeiten verhält, weiß ich jetzt nicht genau. Aber was man halt vor dem Hintergrund beachten muss, ist, dass dann halt auch irgendwo incentiviert werden sollte, dass die Rezyklate vielleicht aus Europa kommen und nicht dann billige Rezyklate aus Asien eingekauft werden, um damit dann diesen Rezyklatanteil zu erreichen. Weil wir haben es jetzt gesehen, die letzten Jahre und auch gerade dieses Jahr waren ziemlich schwierig, also für die europäische Recyclingbranche, gerade auch in Deutschland. Also wenn man da den EUVIT verfolgt und die Marktberichte, merkt man, dass es ja schwierig ist, dass es da teilweise auch Insolvenzen gab. Und da ist es natürlich dann förderlich, wenn auch letztendlich der Kauf und die Integration von Rezyklaten in neue Produkte dann gefördert wird und so incentiviert wird durch gewisse Quoten. Aber ob das dann halt so funktioniert, da ist auch wieder der Teufel im Detail, und das wird sich dann zeigen.
Ja, vor allem nicht nur, ob's jetzt mengenmäßig funktioniert, sondern vor allem im Bereich Lebensmittelverpackungen haben wir aktuell eigentlich nur PET zugelassen als Lebensmitteldirektkontaktrezyklat. Also wir können eigentlich aktuell nur PET aus dem Pfandflaschenstrom verwenden, um Lebensmittel zu verpacken. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hier bei meiner Ravioli-Verpackung Rezyklat einbauen müsste, dann ist die Frage, ja, okay, ich könnte es in PET verpacken. Dazu habe ich übrigens mal einen Artikel geschrieben, der nennt sich All You Can PET. Da habe ich mein Gedankenexperiment gemacht, ob man eigentlich alles in PET verpacken könnte. Spoiler, nein. aber man könnte tatsächlich viel mehr in PET verpacken.
Aber auf jeden Fall, magst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Warum kann man nicht alles in PET verpacken? Also mir fallen da schon so ein paar Punkte ein, aber auf welche Ergebnisse bist du da gekommen?
Also da muss ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Und der Gedanke kam ursprünglich nicht von mir, sondern ich habe ganz am Anfang meiner Laufbahn im Recyclingbereich einen Mann von der Abfallwirtschaft München interviewt. Und der hat damals gesagt, das Wichtigste wäre es, die Materialrange einzuschränken. Also einfach den Herstellern vorzugeben, was sie verwenden dürfen an Materialien. Was ja jetzt durch die PPWR so indirekt auch ein bisschen passiert. Mhm. Und dann hatte er gemeint, ja, er würde ja einfach alles im PET verpacken. Und diese Aussage fand ich ganz spannend und haben wir das mal in einem Artikel in unserem Milkshake-Magazin, das können wir auch in die Shownotes reinstellen, genauer angeschaut. Aber ja, da ist natürlich auch wieder die Frage des Produktschutzes. Also für manche Produkte eignet sich PET einfach von den Barrieren her nicht. Das klappt nicht. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt gerne überall transparentes PET einsetzen. Für manche Produkte brauche ich einen UV-Schutz. Also muss ich einfach eingefärbte oder halt eben von Natur aus dunkle Materialien verwenden, weil sonst der UV-Schutz nicht gewährt ist. Und ja, also das ist sozusagen natürlich das größte Thema, welchen Produktschutz kann ich damit jetzt wirklich überall gewähren und welche Materialstärke bräuchte ich, um vielleicht eben so ein Verbundmaterial zu ersetzen. Und da muss man halt wirklich eine ganze Lifecycle-Analyse machen, um dann zu sagen, wer jetzt eine Wandstärke, also mit eine PET-Dose zum Beispiel mit einer dickeren Wandstärke am Ende wirklich besser. Aber ja, was ich natürlich schon spannend fand, war einfach diesen Pfandgedanken noch weiter zu spinnen, also wie man eigentlich noch mehr Materialien durch so eine Vereinheitlichung von Material in einem Pfand und in einem sauberen Stoffstrom halten könnte. Und ja, allgemein fand ich einfach diesen Gedanken ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht mehr alle Erkenntnisse auswendig, aber man kann sich ja gerne den Artikel mal durchlesen.
Ja.
Und ja, das fand ich auch einen ganz spannenden Ansatz.
Ja, da würde ich dann vielleicht noch was Ähnliches mit einbringen. Ich habe neulich auch einen spannenden Podcast gehört, NDR Synapsen-Podcast. Da waren auch drei Gäste und haben sich zum Thema Plastikrecycling unterhalten und auch letztendlich Plastikflut, Wegwerfgesellschaft etc. Und da war eine Professorin von der TU Hamburg, Professor Dr. Kerstin Kuchter, und die hat einen total spannenden Punkt vorgebracht. Also, wie wäre es, wenn man fortan nur noch drei Arten von Verpackungen hätte, quasi in drei Farben, also durchsichtig, transparent für Lebensmittel, ich glaube blau für Kosmetik und weiß dann für alles andere quasi. Das fand ich auch interessant und in dem Podcast hat sie dann aber auch von ihren Erfahrungen berichtet, als sie das dann bei Unilever und anderen großen Konzernen vorgestellt hat, die dann nur abgewunken haben. Und ja, also das war auch eine tolle Podcast-Folge, können wir auch nochmal verlinken.
Ja, und, auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr guter Punkt und man muss mal überlegen, rein logisch würde es natürlich schon gehen. Die Hauptsache, die dagegen spricht, ist das Marketing. Und das habe ich auch in diesem Artikel nochmal beleuchtet. Was würde es denn für uns als Designer bedeuten, wenn wir jetzt sagen würden, wir packen alles in Standard-PET-Dosen? Mhm. Wo dann ist natürlich der Spielraum der Kreativität auf das Label beschränkt. Ja. Aber andererseits bringt es halt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also ich fände es zum Beispiel spannend zu sagen, so, das ist jetzt hier die Rahmenbedingung. Ihr kriegt jetzt nur noch diese Standard-PET-Behälter her als Unilever und jetzt, ihr seid Designer, jetzt macht was draus. Aber natürlich wollen das die Marken jetzt erstmal noch nicht, weil es geht um Differenzierung, es geht um Attraktivität am POS und ich glaube, das ist auch, um da nochmal den Bogen zu schlagen, ein großer Blocker für Mehrweg, weil Mehrweg ist standardisiert, also muss standardisiert sein. Alles andere macht keinen Sinn bei Mehrweg. Und da sind halt dann wieder diejenigen, die sagen, nee, ich will aber, dass mein Kunde das erkennt. Ich will meinen Coca-Cola-Flaschenshape haben, den der Kunde seit 100 Jahren so gesehen hat und das so haben möchte. Und ich möchte keine Poolflasche, weil ich bin Coca-Cola und ich kann es mir leisten.
Ja, genau. Frage ist, ist es dann quasi die Firma und das Marketing, das das haben möchte, oder ist es am Ende der Konsument und brauchen wir vielleicht einfach mehr Konsumenten und Konsumentinnenbildung und ich würde mal sagen Awareness für das Thema? Ja, genau. Also so, ja, wie fängt man da an?
Beides ein bisschen wahrscheinlich, aber da, ich glaube, das Thema Konsument ist eine sehr gute Überleitung zu dieser Fettered Caps Thematik, wo sich ja die Leute unfassbar drüber aufregen, dass sie jetzt nicht mehr trinken könnten und wie unfassbar schwierig das wäre, wo ich mir ein bisschen schmunzeln muss und mir denke so, ja gut, wenn das jetzt die Challenge deines Lebens ist, aus so einer Flasche nicht trinken zu können, dann ja, dann lucky you, dann hast du nicht viele andere Probleme im Leben. Aber ja, es ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, aber ich denke, wir es wissen alle, durch eine wieder EU-weite Regulatorik wurde beschlossen, die HDPE oder meistens HDPE-Deckel von PET und anderen Flaschen so, also die muss man jetzt so machen, dass die der Deckel nicht mehr abgeht. Das hat den Sinn, dass die Deckel natürlich sehr oft irgendwo in der Umwelt gelandet sind, weil die abmachbar sind und dadurch auch nicht in die Verwertung kamen und dadurch dieses HDPE, das da verloren ging, einfach in der Verschmutzung gelandet ist. Und da gibt es interessante Für- und Wider-Argumente. Ich bin ja eher dafür, einfach weil ich finde, die Umstellung ist jetzt nicht so schlimm für den Konsumenten. Klar ist es mit Investitionen verbunden für den Produzenten, aber die Vorteile überwiegen, auch wenn natürlich die Frage ist, wie sich das jetzt genau auswirkt. Aber du hast da einen spannenden Artikel dazu gefunden, also vielleicht sagst du uns ein bisschen was dazu.
Genau, der Euvid hat Anfang August darüber berichtet mit einem Artikel: Kritiker zweifeln an Nutzen fest angebundener Flaschendeckel. Und letztendlich, da wird halt argumentiert, dass ja der Sinn davon ist, dass diese Deckel nicht mehr in der Umwelt landen, aber dass das Problem, dass Deckel in der Umwelt landen, hier in Europa und in Deutschland gar nicht unbedingt so vorherrschend ist, sondern eher dann in anderen Ländern. Und dass es aber auch dann sehr schwer messbar wäre, welchen Nutzen jetzt dann wirklich diese Tethered Caps haben. Weil letztendlich, wenn die Verschmutzung eben in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien auftritt, wie wollen wir hier die Vermeidung denn dann auch wirklich messen? Und dass quasi dann unterschiedliche Verbände, wie zum Beispiel, da wurde aufgeführt, der Verband Deutscher Mineralbrunnen oder auch die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, dann letztendlich die Kosten auch ins Feld geführt haben, die damit einhergehen, dass dann halt die Abfüller und den Verkehrbringer dann halt diese Kosten haben. Also da wurde zum Beispiel von Kosten von bis zu 181.000 Euro pro Abfüllungslinie gesprochen. Und das ist halt teilweise für die Unternehmen gewesen, wäre wie ein komplett neues Produkt einzuführen. Also so ein großer Aufwand, diese Veränderung zu machen an dann dem Flaschendesign. Und dass natürlich die Deckel dadurch auch ein bisschen teurer würden. In dem Artikel wird dann vorgeführt, dass letztendlich eigentlich woanders angesetzt werden solle, weil eben die Mehrheit von dieser Verschmutzung aus Asien kommt und dass es viel wichtiger sei, Kunststoffe halt zu recyceln und einen Kreislauf zu bilden. Zum Beispiel, indem man dann Verbundmaterialien auch reduziert, wo wir jetzt wieder dazu zurückkommen, wo wir vorhin waren. Also ich denke, es ist eine Gewöhnungssache und ich kann mir vorstellen, dass also die Unternehmen diese Kosten, wie bei vielen Kosten, das dann halt an den Konsumenten, an die Konsumentin weiterreichen und dass Leute trotzdem weiterhin trinken werden. Also es sind ja alle davon betroffen.
Ja, und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema, das wir letzte Woche hatten. Ich glaube halt, ohne Investition und ohne Aufwand und ohne Abstriche ist kein Wandel zu machen. Also ich finde es sehr utopisch zu denken, wir können jetzt immer alles so lassen, wie es ist und gleichzeitig aber alles nachhaltiger machen. Also es ist natürlich logisch, dass wir da auch als Konsumenten Abstriche machen müssen und dann müssen die Leute halt vielleicht auch einfach mehr Leitungswasser trinken und nicht so viel gekauftes Wasser. Ja, ich finde die Diskussion sehr lustig.
Ja, diese Kosten, die jetzt hier aufgeführt werden, sind dann ein ganz schönes Beispiel von der Internalisierung dieser Externalitäten. Ja. Also so viel kostet es halt einfach, wenn wir nachhaltige Flaschen haben wollen.
Ja, wobei natürlich diese Argumentation mit ja, in Europa bringt es nicht viel und ja, kann ich verstehen, aber ich finde es auch immer schwierig, wenn man jede Maßnahme sofort kritisiert, ohne mal ein paar Jahre abzuwarten, was das jetzt wirklich bringt. Und wenn das jetzt funktionieren würde, dann wäre es ja tendenziell vielleicht auch etwas, was von asiatischen Ländern oder anderen Ländern dann aufgenommen wird. Und wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann haben wir jetzt halt eine Maßnahme getroffen, die aber sicher nicht mehr Schaden anrichtet. Es ist ja eigentlich logisch, dass wenn das Material an der Flasche bleibt, dass es dann eine höhere Chance hat, auch in der Verwertung zu landen. Und wenn ich hier wie hast du vorhin gesagt, Hol- und Bringsystem, in meinem Bringsystem mit meinen Kunststoffabfällen und Leichtverpackungsabfällen zur nächsten gelben Tonne schlürfe, dann sehe ich da immer sehr viele HDPE-Deckel um die Tonne rumliegen. Also, und ich sehe auch an der Isar immer viele HDPE-Deckel rumliegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt gar kein Thema ist in Europa. Und kann ich auch von der Flussexperience sozusagen auch nicht behaupten, dass da jetzt keine Flaschendeckel drin waren.
Ja, die Frage ist, die Deckel, die da jetzt rumliegen, sind das die Deckel, die da sonst auch rumgelegen wären, oder ist das von den Leuten, die agro sind und dann die Deckel abreißen? Ich muss sagen, das habe ich jetzt bestimmt auch schon dreimal
Jetzt
gesehen
erst recht.
in meinem näheren Umfeld, wie die Leute dann diese Deckel abreißen.
Und
Und
in
ich
die
denke,
Isar
wo sind
werfen, so. Nimm das, EU, die du uns versuchst vor Littering zu beschützen. Ja, auch lustig. Ja, könnte tatsächlich auch sein. Rebound-Effekt. Oder wie haben wir das letzte Mal gesagt? Nicht Rebound,
Backfire.
Backfire.
Ja,
Backfire-Effekt.
genau. Tim.
Ja, also
Ja,
ich glaube, wir müssen es uns einfach noch ein bisschen anschauen. Und an alle da draußen, habt Geduld. Dreht die Flasche einfach in die richtige Richtung, dann klappt es auch mit dem Trinken.
genau. Und vielleicht kommen wir dann zum letzten Thema für heute. Ich habe nämlich auch eine Verpackung mitgebracht, beziehungsweise zwei. Ich habe einmal hier diese Creme mit einem schönen Green Claim, der sogar auch noch grün ist. Hier steht nämlich grün drauf, 100% klimaneutralisiertes Produkt, mit einem Sternchen dahinter natürlich. Und das Sternchen sagt, Kompensation verbleibender Emissionen durch zertifizierte Klimaprojekte. Mehr Infos unter www und so weiter. Und dann habe ich hier noch eine andere Verpackung. Da sind hier unten drei so schöne kleine, es sind keine Labels, aber es sieht ein bisschen aus wie Labels. Einmal,
Labelartig.
ja genau, labelartig. Einmal zur Hautverträglichkeit, dann einmal ohne, naja, es ist ja hier eine Sonnencreme, also ohne diese Chemikalien, die wohl korallenschädlich sind. Und dann noch eine Rezeptur ohne Mikroplastik, wasserlösliche, rein synthetische Polymere. Okay, also das finde ich jetzt auch spannend, das würde ich dich gerne mal fragen. Okay, was sind denn wasserlösliche, rein synthetische Polymere?
Also wasserlöslich bedeutet, dass sie mit Wasser reagieren, aber rein synthetisch bedeutet, dass sie chemisch hergestellt wurden und Polymere kann jetzt alles sein. Also das
Ja.
sagt eigentlich nichts, nichts und alles. Aber ich
Ja,
bin auch
genau.
keine
Also es ist,
Chemikerin, also was die da
ja, genau.
jetzt genau uns damit sagen wollen, keine Ahnung.
Ja, genau. Eben. Also wir merken, teilweise ist es schwer, die Nachhaltigkeitsaussagen auf Verpackungen von Kosmetikprodukten und anderen Produkten gut nachzuvollziehen. Und vor diesem Hintergrund gibt es auch von der EU einige Gesetzesvorhaben, die da auf dem Weg sind, um das einzudämmen. Ein Schlagwort dazu ist der Begriff Greenwashing, weil diese Bezeichnungen sollen ja insbesondere beim Verbraucher und bei den Verbraucherinnen das Gefühl wecken, dass es sich dabei um ein nachhaltiges Produkt handelt und somit dann bestenfalls auch zum Kauf anregen. Und ich habe mich mal mit dem Thema Greenwashing ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, für ein Webinar. Aber bevor ich mehr über die unterschiedlichen Arten von Greenwashing spreche, Ele, hast du denn schon von den Geschwistern von Greenwashing gehört? Vom Bluewashing, vom Pinkwashing und vom Wokewashing?
Ja, also ich habe zum Beispiel auch von Greenhushing gehört, aber vielleicht erst zu denen, die du gesagt hast. Also Pinkwashing ist, glaube ich, wenn man das versucht, als besonders frauenfreundlich oder für
LGBTQ+. Ich hoffe, ich habe
LGBTQ+
keinen Buchstaben vergessen.
freundlich zu verkaufen. Und Bluewashing, was könnte Bluewashing sein, als besonders ozeanfreundlich? Vermutung.
Genau.
Was war das andere?
Ja, das hast du richtig. Und Woke-Washing.
Ja, Woke-Washing ist ja selbsterklärend.
Ja.
Also für besonders woke sich erklären.
Genau, da geht es allgemein um progressive und soziale Themen. Also Woke-Washing ist quasi alles zusammen, Diversität, Inklusion und Umweltgerechtigkeit. Beim Pink-Washing geht es um die LGBTQ+, ich glaube, es gibt auch noch IA-Freundlichkeit und Future-Washing. Da komme ich jetzt gleich dazu, das ist ein anderer Begriff, der ist jetzt neuer.
Was man alles so waschen kann.
Ja, genau. Und um das Ganze zu verdeutlichen, würde ich gerne auf die unterschiedlichen Äras eingehen und wie Greenwashing sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Ich habe da einen ganz interessanten wissenschaftlichen Artikel dazu gefunden, der ist auch Open Access, den packen wir auch in die Shownotes. Und der differenziert dann Greenwashing 1.0, 2.0 und 3.0. Und quasi in dieser ersten Phase des Greenwashings war das Greenwashing ziemlich unilateral, also quasi eine statische Kommunikation hin zu den Konsumenten und Konsumentinnen, bei dem es dann halt insbesondere darauf ging, durch Werbung bei der Verpackung dann halt die Verbraucher zu erreichen und da sich nachhaltig darzustellen. Beim Greenwashing 2.0 sehen wir dann auch schon eine Ausweitung des Begriffs und eine Änderung der Strategien. Da spricht man von dem dynamischen Management von Stakeholdern, Themen und Vermittlern. Also hier war das Greenwashing dann komplexer und hat dann auch neue Techniken umfasst, um andere Stakeholder einzubeziehen. Und hier ging es zum Beispiel auch um die Gesetzgeber, weil letztendlich dann es ja auch erste Richtlinien und Regularien in Bezug auf Greenwashing gab und Lobbyismus dann eine größere Rolle gespielt hat. Hier kamen dann eben auch letztendlich solche Sachen wie Woke-Washing mit rein, wo es jetzt nicht an den Gesetzgeber gerichtet ist, sondern zum Beispiel auch an Arbeitnehmer. Und das finde ich spannend, auch im Kontext der Kreislaufwirtschaft. Als Karriereberaterin befasse ich mich ja auch viel mit dem Arbeitsmarkt. Und da sehe ich immer wieder Stellenanzeigen, die in meine Filter mit reinrutschen, die ich halt auf Kreislaufwirtschaft gesetzt habe. Und wo dann aber nur in der Unternehmensbeschreibung irgendwo dann der Begriff Kreislaufwirtschaft auftaucht und die Stelle eigentlich ansonsten nichts mit dem Thema zu tun hat. So, ja, wir sind ein Unternehmen, das sich für Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und alles Mögliche einsetzt.
Also wir stellen Reißverschlüsse her.
Ja, genau. Okay. Genau, und vor allem, was wir dann auch in der Phase des Greenwashing 2.0 gesehen haben, ist, dass Zertifizierungen eine immer größere Rolle gespielt haben. Also da haben die Unternehmen dann begriffen, dass sie halt irgendwelche Labels sich auf das Produkt klatschen können und dass das dann total toll aussieht und Verbraucher und Verbraucherinnen darauf abfahren. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt schon über 600 unterschiedliche Label haben hier in Deutschland. Da gibt es auch eine Datenbank, die können wir auch vielleicht verlinken, wo Personen sich darüber informieren können, von wem denn dieses Label überhaupt ist. Ja. Weil das weiß man ja dann auch oft nicht. Wie seriös sind diese Label denn? Und wer überprüft denn dann das Ganze auch? Und vor dem Hintergrund wird jetzt auch, da greife ich schon mal vorweg, mit den neuen Regularien auch darauf hingewirkt, dass es halt ein einheitliches EU-Label gibt. Aber genau, zunächst mal noch vielleicht die dritte und neue Phase des Greenwashings, in die wir jetzt langsam kommen. Und das hat bestimmt auch jeder schon mitbekommen in seinem oder ihrem Umfeld. Greenwashing 3.0 ist nämlich die Schaffung von Narrativen über die Zukunft. Mhm. Und zwar geht es dabei um Greenwashing-Techniken, die auf zukünftige Versprechungen abzielen, wie zum Beispiel Net Zero Ziele. Warum? Weil diese Techniken erschweren es nämlich, die aktuelle Leistung zu bewerten. Dieses Future Washing, da sagt dann ein Unternehmen zum Beispiel, ja, wir sind Net Zero bis 2030 oder bis 2040 oder wann auch immer. Oder wir haben uns engagiert, unsere CO2-Emissionen bis 2035 auf null zu reduzieren. Oder inzwischen gibt es auch so Net Positive Impact. Also das ist dann noch besser. Da kommen wir wieder auf Cradle to Cradle zurück von der letzten Folge. Oder aber auch zum Beispiel, wenn es dann um Recycling-Claims geht, also dass dann zum Beispiel darauf hingewirkt wird, dass bis 2030 alle Produkte recycelbar sind, wo wir dann sehen, dass einfach unterschiedliche Strategien dann auch noch zusammengeworfen werden, um ultimative Verwirrung zu stiften. Und eben der Clou an der Sache ist, es ist halt sehr schwer nachvollziehbar. Und das bedeutet, wenn Unternehmen jetzt aktuell zum Beispiel nur sehr wenig in Richtung Klimaschutz machen, mit dem sie sich aber nicht brüsten könnten, können sie so halt kommunizieren. Und ich meine, wer will das dann 2030 nachverfolgen? Also wer weiß dann noch, dass das Unternehmen jetzt in 2024 diese Aussage gemacht hat? Und was passiert, wenn das Unternehmen das eben nicht schafft, bis 2030 wirklich dann zum Beispiel klimaneutral zu werden, aber heute schon den Mehrwert hat von dieser Werbung damit?
Ja, also das finde ich auch ganz verrückt. Also man könnte jetzt ja auch behaupten, diese PPWR ist vielleicht auch Future Greenwashing, weil die Ziele wenn man jetzt mal ehrlich ist, sehr hochgesteckt sind und wer macht was, wenn das nicht so sein wird?
Genau, oh the irony.
Ja, und ja, also ich finde das total interessant. Ich frage mich auch immer bei diesen 2030 Claims, also wer steht dann 2030 da und zeigt auf alle, die alle ihre Claims nicht erreicht haben? Und ich würde mal behaupten, 90% der Leute werden ihre Claims nicht erreichen. Also ja, vielleicht nochmal zu dieser Green Claims Directive. Da finde ich eben besonders spannend, dass ja solche Aussagen gar nicht mehr getroffen werden dürfen. Das heißt, vielleicht kurz zum Überblick, diese Green Claims Directive soll vage, nicht nachweisbare, generische Aussagen zu Umweltvorteilen unterbinden und auch eben so Aussagen wie klimaneutral, die ja eigentlich gar nichts aussagen, muss man ab, wenn diese Directive in Kraft tritt, spezifizieren. Das heißt, man muss da einfach genauer werden bei der Angabe und man muss das Ganze wissenschaftlich hinterlegen können. Ja. Was ich auch ganz spannend finde, aber das Fass machen wir vielleicht nicht heute auf. Dadurch geht ja auch diese ganze Zertifikatsdynamik so ein bisschen, also steht ein bisschen mehr in der Kritik, weil die meisten, die sich aktuell als klimaneutral darstellen, haben ja einfach irgendwelche CO2-Zertifikate gekauft. Mhm. Ja, das finde ich auch eben super spannend, dass sich das alles ändert und für uns als Verpackungsdesigner ein Riesenthema. Wir haben tatsächlich auch schon ein Angebot zum Thema Green Claims Directive, weil das für uns sehr, sehr relevant ist, weil wir auch das Artwork, also quasi das Äußere der Verpackung gestalten und da natürlich sehr viele Leute, wie du schon gezeigt hast, alles Mögliche draufdrucken, unter anderem natürlich auch unsere Kunden und das in Zukunft nicht mehr dürfen. Das heißt, wir machen da zusammen mit House of Change, das ist ein Startup. Ah. Kennst du die?
Ja, ich habe den Bericht gelesen. Die haben ja den State of Green Claims rausgebracht,
diesen Bericht. Ja, genau.
Wart ihr da auch dabei
involviert? Nee, da waren wir nicht dabei, aber wir arbeiten mit denen zusammen, weil die ein Tool entwickelt haben, wie sie solche Green Claims analysieren. Das heißt, sie schauen sich die bestehenden Green Claims an, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Creme das klimaneutral und haben dann ein sehr cooles, ja, so eine Übersicht entwickelt, wo sie sagen, okay, so darfst du es nicht mehr sagen, das darfst du nicht mehr zeigen, das und so weiter. Und was da eben auch ganz spannend ist, dieses Labelartige, was du vorhin gezeigt hast, das wird auch unterbunden. Also man darf keine selbstgemachten Labels mehr auf die Verpackung bringen, die den Konsumenten verwirren könnten, sodass der Konsument denkt, das ist ein offizielles Label. Also Label werden in Zukunft nur noch von wirklich zertifizierten Labelanbietern erlaubt sein. Und ja, eben gemeinsam mit House of Change schauen wir uns die Verpackungen an und wir von Milk entwickeln dann halt die neue Version, quasi die Green Claims Directive-konforme Version von dem Verpackungsdesign.
Genau. Vielleicht an der Stelle noch, es gibt auch eine Schwesterdirektive zu der Green Claims Directive. Das ist die ECGT, Empowering Consumers for the Green Transition Directive. Und es ist manchmal so ein bisschen schwierig, die beiden auseinanderzuhalten. Also letztendlich Green Claims Directive, so wie ich es verstanden habe, gehört zum Circular Economy Action Plan. Die ECGT ist mehr der New Consumer Agenda zuzuordnen, was auch so ein, ich würde mal sagen, Paket ist, was auf europäischer Ebene gerade für bessere Verbraucherrechte sorgen soll. Und ja, also die beiden letztendlich ergänzen sich und decken unterschiedliche Aspekte halt der Verbraucherinformation und des Verbraucherschutzes ab. Und ja, also da bin ich auch total gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Ich finde, es ist sehr begrüßenswert, dass dann mehr Informationen den Konsumenten und Konsumentinnen dann auch auf der Verpackung direkt zur Verfügung gestellt werden. Also sei das jetzt durch QR-Codes oder anderes. Ich meine, klar, da werden jetzt nicht alle das Handy in die Hand nehmen und sich wirklich informieren. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit und vielleicht regt es ja dann Personen an, sich weiterzubilden und wirklich dann mehr zu lernen. Weil ich finde heutzutage, gerade wenn wir allgemein über das Thema Circular Literacy denken, gibt es da nicht wirklich so treffende Möglichkeiten, sich über eine bestimmte Verpackung dann auch zu informieren.
Ja, absolut. Und vor allem, dass man es halt auch auf der Verpackung nicht mehr so vage claimen darf, das finde ich halt sehr, sehr gut. Weil das hat mich immer schon wahnsinnig aufgeregt bei diesen ganzen RPET-Flaschen, wo dann groß draufsteht 100% recyceltes PET und dann kommen 3 Sternchen, ja, außer Deckel, außer Label, außer was weiß ich. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum das erlaubt ist. Es ist ja für jeden Laien unmöglich, das zu erkennen und auch diese Labels, die einfach jeder fröhlich da drauf klatschen darf und draufschreiben darf, ich rette weiße Häschen oder was weiß ich. Und keiner hinterfragt das und man darf das einfach so draufdrucken, finde ich für den Verbraucher schon sehr, einfach sehr verwirrend. Und selbst wir, die wir sehr tief drin sind in dem Thema, werden von sowas auch noch verleitet. Also du kannst dich ja kaum davor schützen. Und deshalb finde ich das auch super spannend. Es geht ja auch ein bisschen mit dem digitalen Produktpass noch einher. Also da kommen sehr viele Themen zusammen, wie du schon gesagt hast. Und ich tue mich auch manchmal schwer, das zu unterscheiden. Aber ich glaube, wir können es zusammenfassen mit der Aussicht für die Verbraucher und dem Hinweis an die Hersteller, dass die Nachhaltigkeitskommunikation ein sehr, sehr heißes Thema werden wird, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, rechtzeitig, auch wenn die Green Claims Directive noch nicht komplett durch ist, soweit ich weiß.
Ja, genau. Ja, das ist doch mal ein schönes Wort zum Abschluss. Vielleicht lancieren wir dann auch noch einen Call to Action an alle, die jetzt hier gerade zuhören. Also wenn ihr mal wieder im Supermarkt seid, schaut euch doch mal die Verpackungen an und reflektiert vielleicht auch, was da wirklich draufsteht oder was sie versuchen, euch zu vermitteln und ob ihr das so überhaupt verstehen könnt und wisst, was das bedeutet. Genau, also da freue ich mich auf jeden Fall auch über mehr Transparenz und allgemein über die Gesetzesvorhaben, die wir jetzt heute hier besprochen haben. Also seien es welche, die jetzt noch anstehen oder welche, die jetzt schon umgesetzt wurden und wo wir die Früchte und die Resultate dann noch abwarten wollen. Also ja, ich fand es wieder ein ganz schönes Gespräch. Vielen Dank, Ele. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ja, gebe das letzte Wort nochmal an dich.
Ja, danke dir, Laura. Ich freue mich auch und ja, ich freue mich, wenn die Konsumenten sich mehr damit beschäftigen. Ich freue mich, wenn die Hersteller vielleicht auf uns zukommen, was dieses Thema angeht. Da sind wir natürlich auch sehr engagiert und ja, ich bin gespannt, was wir beim nächsten Mal besprechen werden und bis dann.
Bis dann. Tschüss.